Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Ja, normalerweise würden wir Sie an dieser Stelle über die Geschehnisse an der Frankfurter Börse informieren. Wir haben als spezielles oder besonderes Thema die Commerzbank herausgegriffen und deren, wie es sich im Moment darstellt, für die Bilanz problematischen Geschäfte der polnischen Tochter mit Fremdwährungen. Wir können im Moment aber die Verbindung zu unserem Börsenberichterstatter nicht herstellen und fangen deshalb mit folgendem Thema an. Mehr Schutz für Strom und für Gaskunden. Die Ampelkoalition plant Reformen, nachdem Anbieter dazu übergegangen waren, ihnen nicht genehme Kunden vor die Tür zu setzen. Strategie dahinter war die folgende, vor dem Hintergrund der Strom- und Gaspreise, die ja extrem in die Höhe geschossen sind, waren einzelne Energieversorger eben auf den Gedanken gekommen, sich derjenigen Kunden zu entledigen, die ältere Verträge mit günstigeren Tarifen hatten. Weil sie das auf besonders rüde Weise taten, ruft das nun die Bundesregierung auf den Plan. Jörg Münchenberg dazu, was die Ampel zum Schutz von Strom- und Gaskunden plant.
Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht wegen der steigenden Strom- und Gaspreise akuten Handlungsbedarf. Vor allem für die, denen von ihren Billiganbietern kurzfristig gekündigt worden ist und die jetzt erhebliche Preisaufschläge bei der Grundversorgung bezahlen müssen. Das Ministerium, so Habeck gegenüber dem Spiegel, arbeitet daran, bei den Anforderungen an die Tarife nachzujustieren. Jetzt hat der parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Oliver Krischer ebenfalls von den Grünen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa das Vorhaben konkretisiert. Es müsse künftig einheitliche Tarife bei der Grundversorgung geben, damit Neukunden nicht das Doppelte oder Dreifache gegenüber Bestandskunden zahlten, erklärte Krischer. Ein grundsätzlich richtiger Ansatz, meint dazu der zuständige Energieexperte von der Verbraucherzentrale Bundesverband, Thomas Engelke, gegenüber diesem Programm.
Das entspricht genau der rechtlichen Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Die Frage ist jetzt allerdings, was passiert mit der Ersatzversorgung? Das ist aktuell mir noch unklar. Und wir haben uns ja dafür ausgesprochen, dass auch in der Ersatzversorgung es nur einen Tarif geben kann.
Denn Kunden, denen von ihren Strom- und Gasanbietern gekündigt worden ist, landen zunächst in der Ersatz- und dann nach 3 Monaten, falls sie sich keinen neuen Anbieter gesucht haben, in der Grundversorgung. Neukunden in der Ersatz- und Grundversorgung müssen aber in jedem Fall höhere Tarife bezahlen als Bestandskunden. Doch das Argument der Versorger für die deutlich erhöhten Tarife wegen der vielen Neukunden müsse kurzfristig mehr Gas und Strom und damit auch zu überhöhten Preisen eingekauft werden, will Verbraucherschützer Engelke nicht gelten lassen.
Grundsätzlich ist natürlich so, dass die Grundversorger ja auch einen anderen Status haben im Strom- und Gasmarkt als die anderen Anbieter, weil sie ja eben gerade für diese Grundversorgung und auch für solche Notfälle zuständig sind. Deswegen sind ja auch die Tarife in der Grundversorgung höher als die anderen Tarife. Und die Grundversorger haben ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten dann auch höhere Tarife erhalten und müssten ja eigentlich für solche Situationen auch eine gewisse Vorsorge getroffen haben.
Gegen die Praxis, Neu- und Bestandskunden in der Grundversorgung unterschiedlich zu behandeln, haben Verbraucherschützer deshalb bereits mehrere Abmahnungen eingereicht. Unklar ist aber derzeit, wie einheitliche Tarife in der Grund- und möglicherweise auch Ersatzversorgung festgelegt bzw. gedeckelt werden sollen. Dies wäre in jedem Fall ein Eingriff in den freien Markt. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es dazu lediglich, es würden jetzt zügig konkrete Vorschläge ausgearbeitet. Auch Engelke will sich an dieser Stelle nicht festlegen.
Das ist ja für alle eine neue Situation. Die hat es so noch nicht gegeben. Und da ist jetzt tatsächlich die Bundesregierung aufgerufen, genau dafür auch nicht nur Vorschläge zu machen, sondern um genau diese Punkte auch rechtlich zu regeln.
Doch auch an anderer Stelle soll offenbar nachjustiert werden. Laut Staatssekretär Krischer müssten Strom- und Gaslieferanten künftig schon Monate vorab über die anstehende Kündigung informieren, damit sich die Verbraucher dann in Ruhe einen neuen Anbieter suchen könnten.
Jörg Münchenberg war das. Jetzt aber zum aufgeschobenen Börsenbericht und zum Börsenberichterstatter Klaus-Rainer Jackisch. Herr Jackisch, die vergangene Woche war ja mit einem DAX-Verlust von 2% zu Ende gegangen. Auch von den internationalen Börsen kommt wenig Erfreuliches. Wie sah also der Wochenstart aus?
Ja, der Wochenstart sah in der Tat nicht allzu gut aus. Die Nervosität ist geradezu spürbar überall. Es gibt ja auch ein Barometer, der sogenannte VDAX, der misst sozusagen die Schwankungsbreite und die Angst. Manche nennen es auch Angstbarometer. Und je höher dieser Index ist, umso schlimmer ist es. Und er ist heute um 10% gestiegen. Und das gibt eigentlich ziemlich deutlich die Stimmung wieder am Frankfurter Aktienmarkt. Geprägt ist das Ganze natürlich wegen der Sorgen, um die Sorgen der Ukraine und den Truppenaufmarsch eben an der ukrainische Grenze, aber auch durch die Sorgen möglicher Wirtschaftssanktionen durch den Westen, nicht nur bei uns, auch in Russland. Dort geht die Aktienbörse ebenfalls auf Talfahrt. Ein kräftiger Rutsch dort in Moskau von 8%. Und weiterhin ist natürlich die Inflation das ganz große Thema und die Sorgen, wie die Notenbanken darauf reagieren. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass es stärkere Reaktionen gibt und dementsprechend gibt es große Sorgen am Aktienmarkt. Der DAX aktuell bei 15.300 Punkten. Das sind 304 weniger als am vergangenen Freitag oder ein Minus von knapp 2%.
Sie sagten es, also Inflation ist eines der belastenden Themen. Die Entwicklung übt zunehmend Druck auf die Notenbanken aus. Werfen wir einen Blick voraus auf den Wochenverlauf, auf den Mittwoch nämlich. Da wird es nach aller Voraussicht zu einer Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank, der Fed, kommen.
Das ist richtig. Das ist auch zunächst einmal nicht überraschend. Überraschend wird aber vermutlich sein, dass es im laufenden Jahr möglicherweise wesentlich mehr Zinserhöhungen gibt, als man bislang gedacht hat. Das ist jedenfalls das, was an den Finanzmärkten im Moment spekuliert wird. Hintergrund, Sie sagten, es ist die hohe Inflation, die in den USA ja mittlerweile bei rund 7% liegt. Und bislang war man immer davon ausgegangen, dass es in diesem Jahr 3 Zinserhöhungen gibt. Dann wurde das Ganze auf 4 erhöht. Und mittlerweile glauben also die Anleger, dass es bis zu 5 Zinserhöhungen geben könnte. Und man geht davon aus, dass am Mittwoch der Startschuss fällt, also die erste Zinserhöhung eben dann tatsächlich durchgeführt wird. Und das ist letztendlich eine Zeitenwende, zumal in der letzten Notenbanksitzung, wie jetzt deutlich geworden ist, auch darüber gesprochen wurde, dass man das Anleihekaufprogramm nicht nur einstellen will, sondern Anleihen auch aktiv verkaufen will. Also da gibt es deutliche Bewegungen und das macht natürlich den Anlegern Angst.
Blicken wir auf die Einzelwerte. Aber anders als sonst mal fangen wir nicht mit den großen Fischen aus dem DAX 40 an, sondern mit der Commerzbank. Die Commerzbank jetzt im MDAX hat eine Tochter in Polen, die als modern gilt, als digital, als ertragsstark. Eigentlich alles das, was die Commerzbank selbst noch werden muss. Aber jetzt vermiest diese Tochter der Mutter das vierte Quartal. Klaus Ranejakisch, worum es genau geht, damit machen Sie weiter.
Ja, es geht im Kern um Hypothekengeschäfte. Hypothekengeschäfte, die schon um die Jahrtausendwende abgeschlossen wurde. Und diese Hypothekengeschäfte, die waren was Besonderes. Die wurden nämlich in Fremdwährungen, insbesondere im Schweizer Franken, durchgeführt. Das war damals relativ günstig und dementsprechend wurde das auch im großen Stil gemacht. Allerdings ist es so, wie häufig bei den Devisenmärkten, haben die Kurse sich natürlich nicht stabil gehalten. Das Ganze schlug dann zu Ungunsten der Kunden durch und die sind natürlich verärgert vor dem Schadenersatz. Es gibt zahlreiche Klagen. Und man versucht, das Ganze nun insgesamt in den Griff zu bekommen. Aber die Bank musste schon mehrmals Rückstellungen aufgrund dieser Probleme eben durchführen und nun noch einmal über 430 Millionen Euro zurückstellen. Und das hat natürlich die Anleger und insgesamt natürlich die Finanzwelt aufgeschreckt. Kurz vor dieser Sendung habe ich mit Klaus Nieding gesprochen von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Und ich habe ihn gefragt, warum man diese Geschäfte damals abgeschlossen hat, warum sie eigentlich so lukrativ waren.
Nun, das war kein spezielles polnisches Phänomen, sondern wir haben das im Grunde genommen europaweit gesehen. Die Währungskorrelationen zwischen dem Schweizer Franken und beispielsweise dem Euro, aber eben hier auch den polnischen Zloty, war so, dass man bei Aufnahme von Krediten in der Währung des Franken entsprechend Geld sparen konnte, die Kredite günstiger bekam. Und das ist der Hauptgrund dafür gewesen, warum diese Geschäfte, sag ich mal, europaweit abgeschlossen wurden.
Aber wenn Währungen im Spiel sind, gibt es ja immer möglicherweise Schwankungen. Ist das nicht ein großes Risiko von Anfang an gewesen?
Es ist natürlich immer ein gewisses Risiko solchen, ich will es mal so nennen, Währungsspekulationen immanent. Wenngleich man sagen muss, beim Schweizer Franken kamen politische Entscheidungen dazu, die das Ganze dann auch etwas überraschender gemacht haben für die Anleger. Mit anderen Worten, sie sind eigentlich ursprünglich nicht davon ausgegangen, dass ein solcher sprunghafter Anstieg der Frankenwährung erfolgen würde. Insofern meinte man, das Risiko beherrschen zu können. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, wer Fremdwährungskredite aufnimmt. Das gilt nicht nur für den Privatmann, das gilt auch beispielsweise für Kommunen oder für Unternehmen. Der muss eben wissen, dass da auch ein ganz gehöriges Risiko mit verbunden ist.
Ist denn dieses Geschäftsmodell heute noch weit verbreitet?
Aufgrund der Tatsache, dass sich viele Leute mit Schweizer Frankenkrediten die Finger verbrannt haben, ist es nicht mehr so verbreitet. Ich sage mal eher bei institutionellen Investoren, insbesondere bei Unternehmen, werden solche Fremdwährungsgeschäfte gemacht. Für Privatleute ist es nicht mehr so gängig, aber zu einer gewissen Zeit sind diese Kredite auch, sagen wir mal, von Banken und Anlageberatern massiv verkauft worden, auch an Privatleute. Und da sind eben dann doch viele reingefallen.
Nun hat die Commerzbank im Geschäftsjahr 2020 einen Riesenverlust von 2,9 Milliarden Euro verbucht. Eigentlich wollte man im letzten Geschäftsjahr, die Zahlen sind ja noch nicht da, wieder in die Pluszone. Ist das jetzt überhaupt möglich mit diesen hohen Rückstellungen?
Ja, das muss man abwarten. Wir sehen ja auch an der Kursentwicklung seit dem Wochenende, dass die Analysten aufgrund dieser neuerlichen Belastung hier auch ein großes Fragezeichen dran machen, ob dieses Ziel erreicht wird. Natürlich hat man im letzten Geschäftsjahr mit dem eisernen Besen gekehrt und hat alles an Belastungen reingenommen, was man reinnehmen konnte und von dem man wusste. Und ich glaube, man ist schon ausgegangen, auch seitens des Vorstandes, dass man keine größeren Risikopositionen mehr hat. Dass jetzt natürlich hier ein Rückstellungsbedarf in doch nennenswerter Größenordnung, wir reden ja über fast eine halbe Milliarde Euro, auf die Commerzbank zukommt, dürfte unerwartet sein.
Die M-Bank, die polnische Tochter, die sollte ja eigentlich längst verkauft werden. Martin Zielke, der ehemalige Vorstandsvorsitzende, hatte das schon 2019, 2020 vor, hat das dann aber wieder abgesagt. War das ein Fehler?
Ja, sagen wir mal so, die Commerzbank hat ja uns in den letzten 5 bis 8 Jahren immer mal wieder durch Strategiewolken überrascht. Ich würde es nicht als Fehler ansehen, dass Herr Zielke die Bank nicht verkauft hat. Ich glaube, schlicht und ergreifend, man hat keinen richtigen Käufer gefunden für dieses Unternehmen. Denn so eine Bank ans Bein zu binden, auch als möglicherweise Großbankenkonzern, da bedarf es schon einigen Mutes zu, auch in der aktuellen Situation und aktuellen Zeit. Und insofern, denke ich mal, gehören da ja immer zwei zu. Und wenn ich keinen Käufer finde, werde ich das Institut eben nicht los.
Nun ist die Commerzbank ja in einem Umbauprozess. Seit Jahren gibt es nur Unruhe und Theater. Was bedeutet denn diese neue Entwicklung genau für diesen Prozess?
Ja, es kommt, wie Sie sagen, keine Ruhe rein in die ganze Sache. Wenn man das mal mit der Deutschen Bank vergleicht, als Herr Sewing im Juli 2019 seine neue Strategie bekannt gegeben hat, da ist dann in Ruhe dran gearbeitet worden, diese Strategie auch umzusetzen und glücklicherweise oder durch Fleiß eben kein weiterer großer Punkt mehr aufgeschlagen und aufgekommen, was hier dann jetzt doch der Fall ist. Das kann durchaus die Sanierungsbemühungen des neuen Vorstandsvorsitzenden empfindlich stören. Auf jeden Fall muss dieses Thema jetzt schnell angepackt werden und es muss schnell geklärt werden.
Das sagt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen.
Ja, so viel zur Commerzbank, nicht nur zu der, auch zu anderen Problemen mit Fremdwährungsgeschäften. Aber Herr Jakisch, um das Bild komplett zu machen, wie sieht es aus beim Commerzbank-Kurs?
Ja, der Kurs ist überraschenderweise sogar im Plus mit 0,5%. Aber die Anleger reagieren wenig drauf, denn sie sind ja sehr viel Kummer in den letzten Jahren gewohnt.
Gucken wir noch auf das, was sich bei den Aktien im MDAX tut. Da geht die Talfahrt von Siemens Energy weiter. Und das hat ja schon am Freitag angefangen. Es hat wohl zu tun mit Problemen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa.
Das ist richtig, eine spanische Tochter. Da sollte man eigentlich meinen, da läuft es wunderbar. Denn natürlich läuft ja das Geschäft mit regenerativen Energien eigentlich ganz gut. Aber bei Gamesa gibt es schon seit langem Probleme mit neuen Turbinen. Die Kosten sind zu hoch und auch viele Projekte funktionieren nicht richtig. Die Aktie war von Siemens Energy, also der Mutter, war ja bereits am Wochenschluss zweistellig um rund 17% eingebrochen. Auch heute ein Minus von 4,5%. Interessante Entwicklung auch weiterhin bei den Automobilherstellern, auch dort überall deutliche Minuszeichen, so wie bei HelloFresh und bei Delivery Hero. Da geht man davon aus, dass die guten Zeiten, in Corona erlebt hat, sich dem Ende nähern. Hier überall ein Minus von rund 0,5%.
Nochmal zurück zum MDAX. Da waren wir bereits mit der Commerzbank. Gucken wir auf die Lufthansa. Die hat gemeinsam mit anderen Fluggesellschaften und auch mit Flughäfen Änderungen an den europäischen Klimaschutzgesetzen gefordert. Zum Zwecke des Klimaschutzes und im Rahmen dieses Programms Fit for 55 soll ja das Flieg, sollen die Emissionen teurer werden. Und das versucht jetzt die Lufthansa lobbyistisch in andere Gleise zu bringen.
In der Tat, die Lufthansa und zahlreiche andere Fluggesellschaften und Flughäfen, sie fürchten, dass durch diese Regelungen viele Umsteigeverbindungen auf Langstreckenflüge möglicherweise außerhalb Europas verlagert werden. Dort greifen nämlich diese Regelungen nicht und man fürchtet also hier um das Geschäft. Hinzu kommt noch Meldungen bei der Lufthansa, dass man offenbar an der Nachfolgergesellschaft der Alitalia, der ITA, interessiert ist. Das finden Anleger aber gar nicht gut, deshalb ein dickes Minus von 2,6%.
Heute sollten wir auch auf die Kryptowährung und gucken. Da schließt sich der Kreis zu dem, was Sie am Anfang berichtet haben, Ukraine-Spannungen, auch die Zinssorgen, das macht sich nicht nur am Aktienmarkt bemerkbar, das macht wohl auch Bitcoin und Co. ziemlich zu schaffen.
Ja, der Bitcoin-Kurs gibt erneut deutlich nach, um rund 10% auf rund 33.000 US-Dollar. Die Tarifa geht auch bei Ethereum weiter, ein Minus hier von 16%.
Der Euro jetzt zum Wochenstart?
Auch der ist unter Druck, weil natürlich der Dollar wegen dieser Probleme als sicherer Hafen gilt. Die aktuelle Notierung bei einem Dollar 13,11.
Und die Anleihen?
Die Anleihen, dort gibt es weiterhin deutliche Steigerungen bei den Renditen. Dementsprechend fällt die Umlaufrendite auf 0,23%. Das sind 4 Basispunkte weniger als am Freitag.
All diese Unsicherheiten, die Sie genannt haben, haben die Auswirkungen auf den Goldpreis?
Ja, aber nicht so stark, wie man vielleicht denken könnte. Der Goldpreis ist allerdings weiter gestiegen auf 1.839 US-Dollar je Feinunze. Das sind rund 4 US-Dollar mehr als am Freitag.
Klaus-Rainer Jackisch war das mit den Börsen. Vielen Dank. Bisschen schlechtere Leitungsqualität hatten wir, als das üblicherweise der Fall ist. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Der Elektrobranche, eine der Schlüsselindustrien im Land, hat die Corona-Pandemie deutlich zu schaffen gemacht. Ebenso wie die Probleme mit den löchrigen Lieferketten und den fehlenden Halbleitern. Während in der Finanzwelt durchaus die Sorge umgeht, dass es zu einer neuen Engpassphase kommt, wenn die Omikron-Welle China erreicht, noch ist die dort nicht in voller Wucht angekommen. Und wenn China dann an der strikten No-Covid-Strategie festhält, während also schon die Sorge umgeht, dass sich das Problem in einer Dauerschleife verfestigt, ist der Branchenverband, der die Elektroindustrie vertritt, bemerkenswert optimistisch. Er hat aber Forderungen. Mischa Erhard dazu.
Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie blickt auf ein aus wirtschaftlicher Sicht erfolgreiches Jahr zurück. Die Produktion legte um 9% und die Umsätze sogar um 10% zu. Damit hat die Elektroindustrie sogar die Einbrüche des ersten Pandemiejahres 2020 mehr als ausgleichen können.
Auffällig ist, dass das Wachstum alle Teilbranchen erfasst hat,
sagte der Präsident des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie, ZVEI, Gunter Kegel in Frankfurt.
Einige Sektoren glänzen dabei mit besonders hohen Wachstumsraten, beispielsweise der Batteriesektor. Er sticht mit einem Zuwachs von über 40% heraus. Die Gründe sind natürlich die wachsende E-Mobilität. Das betrifft natürlich nicht nur das Auto, sondern auch das Elektrofahrrad, unterschiedliche Batterietypen, die hier verbaut werden.
Die Überschrift, unter der diese Transformationen geschehen, lautet All Electric Society, also der Weg hin zu einer voll elektrifizierten Gesellschaft. Wolfgang Weber, ZVEI-Geschäftsführer.
Unsere Branche ist mit den beiden Megatrends Elektrifizierung und Digitalisierung, die wir parallel zur Elektrifizierung brauchen, für die Klimaziele aufs Engste verbunden.
Deswegen rechnet der Verband mit einem anhaltenden Wachstum auch in diesem Jahr in einer Größenordnung um 4%. Abhängig ist dies allerdings von Nachschubproblemen aufgrund global gestörter Lieferketten. Die hätten bereits im vergangenen Jahr die Unternehmen der Elektroindustrie daran gehindert, die vielen anliegenden Aufträge ihrer Kunden abarbeiten zu können. Gunter Kegel.
Unsere Branche ist von den Lieferschwierigkeiten gerade im Bereich der Halbleiterchips hart getroffen worden. Und wir gehen davon aus, dass sich diese Situation so schnell auch nicht ändern wird.
Der Verband der Elektroindustrie geht davon aus, dass sich die Lage erst im zweiten Halbjahr dieses Jahres verbessern wird. Eine Normalisierung werde es erst im Laufe des kommenden Jahres geben. Die Lobbyvertreter warnen indes davor, dass Europa bei wichtigen Technologien wie Halbleitern den Anschluss an Länder wie die USA und China verlieren.
Wir sind dabei mit unseren Subventionen noch unter ferner Liefen, wenn wir das vergleichen mit den massiven Investitionen, die beispielsweise Japan, China oder die USA zurzeit in ihren Chipmarkt investieren. Da sind Europas Anstrengungen mit 10 Milliarden aus dem deutschen Haushalt ja eher überschaubar. Also Europa darf bei diesen Schlüsseltechnologien keine einseitigen Abhängigkeiten entstehen lassen.
In Richtung der Bundesregierung richtet der ZVEI schließlich die Forderung, den Umbau in die vollelektrifizierte Gesellschaft zu beschleunigen, indem sie etwa die Stromnetze ausbaut und modernisiert, mehr Ladestationen für die Elektromobilität schafft oder auch den Strompreis senkt. Die Unternehmen der Elektro- und Digitalbranche mit ihren fast 900.000 Beschäftigten stünden bereit, hohe Summen zu investieren, um die Digitalisierung und die Transformation der Gesellschaft in den kommenden Jahren mit voranzubringen.
Bei uns wären das dann Begriffe wie Industrie 4.0, künstliche Intelligenz, 5G, die erweiterte Datenökonomie oder auch die Telemedizin.
So ZVEI-Geschäftsführer Wolfgang Weber, der deswegen für seine Branche auch zuversichtlich nach vorne schaut.
Wir haben viele, viele Chancen und wir dürfen deswegen für die 2020er durchaus optimistisch sein.
Wolfgang Weber, der Geschäftsführer des ZVEI, im Bericht von Mischa Erhardt. Die EU-Kommission hat ihre Pläne zur Taxonomie vorgelegt, in denen sie auflistet, welche Wirtschaftsaktivitäten nach ihrem Verständnis nachhaltig und klimafreundlich sind. Wer dieses Label erhält, der soll künftig auch ein Empfänger für Investorengelder sein, die dann in grüne Investments fließen sollen. Zum Ärger der Deutschen hat auch die Atompolitik ein grünes Label bekommen, ebenso wie Erdgas, was die Ampelkoalition aber schlucken muss, denn Energiewende ohne Erdgas funktioniert nicht. Aber an der Atomkröte wird sehr gewürgt. Eine Kommission, die Brüssel nun selbst als Beratungsgremium einberufen hat, hält aber nun ihrerseits wenig von den Taxonomieplänen, wenig von der Einstufung von Atomkraft und Erdgas. Lena Gürtler berichtet.
Die meisten Beiratsmitglieder sehen ein ernsthaftes Risiko, dass eine nachhaltige Taxonomie untergraben wird, heißt es in der offiziellen Stellungnahme zum Kommissionsentwurf, die dem NDR vorliegt. Damit kommt starke Kritik ausgerechnet von den Experten, die sich die EU-Kommission selbst als Berater ausgesucht hat. 57 weltweit führende Nachhaltigkeitsexperten der Finanzwirtschaft, Vertreter der Industrie und Umweltgruppen sollten gemeinsam Regeln finden für Geldanlagen, die sich grün und nachhaltig nennen dürfen. Doch die Kommission hatte sie am Jahreswechsel mit einem Vorschlag überrascht, der auch Atom- und Gaskraftwerken ein grünes Label ermöglicht. Kritikpunkt Nummer eins für die Expertengruppe ist nicht etwa die Atomkraft, sondern das Thema Gas im Kommissionsentwurf. Durch die hohen Grenzwerte für CO2-Emissionen, die der Vorschlag vorsieht, könnten zunächst große Mengen klimaschädlicher Gase in die Luft gehen, beklagen die Experten. Auch den Nachhaltigkeitsstempel für Atomkraft kritisiert die Plattform. Zu unkonkret seien die Regeln der EU-Kommission und auch nicht scharf genug. Schließlich soll erst 2050 geklärt werden, wer den Atommüll eigentlich entsorgt. Inzwischen haben neben der Expertengruppe auch alle Länder den Vorschlag der EU-Kommission bewertet. Allerdings haben nur wenige EU-Mitgliedstaaten eine komplette Ablehnung signalisiert, sodass die Taxonomie Anfang nächsten Jahres in Kraft treten könnte.
Der Bericht von Lena Gürtler über Kritik an den Taxonomieplänen der EU-Kommission. Die Wirtschaftspresseschau, ein Thema, die Wahl von Friedrich Merz zum CDU-Vorsitzenden.
Die Stuttgarter Nachrichten sehen die Union vor einem inhaltlichen Aufholprozess. Sie war im Bundestagswahlkampf auf wahlentscheidenden Themenfeldern nicht mehr sprechfähig. In der Klimapolitik vor allem, aber auch bei sehr drängenden sozialpolitischen Fragen. Der neue Generalsekretär Chaya hat sie glasklar benannt. Kinderarmut, Wohnungsnot, die abgehängten ländlichen Räume. Das sind Töne, die man von Merz vielleicht gar nicht erwartet hätte. Wer stets auf ihn gesetzt hatte, weil man in Merz den Bannerträger eines erneuerten Konservatismus erkennen wollte, sieht sich enttäuscht. Bundesarbeitsminister Heil will zum 1. Oktober den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Viele Menschen im reichen Deutschland können von ihrem Lohn kaum leben, schreibt die Frankfurter Rundschau. Viel zu lange war der Mindestlohn viel zu niedrig. Schon zu seiner Einführung 2015, damals waren es 8,50 Euro, zeigten Studien, dass er eigentlich bei knapp 11 Euro hätte liegen müssen, um zum Leben zu reichen. Seither sind die Mieten, Lebensmittel und Energiepreise rasant gestiegen. Trotzdem sind die Arbeitgeberverbände wenig begeistert. Es ist bemerkenswert. Viele Unternehmen sind verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen, auch mit Hilfe des Staates, der großzügig Hilfen wie das Kurzarbeitergeld auszahlte. Den schlecht bezahlten Beschäftigten aber gönnt man die Hilfe nicht. Sie sei eine Gefahr für die Wirtschaft. Schon bei der Mindestlohneinführung warnten Lobbyorganisationen vor dem Abbau von 470.000 Stellen. Passiert ist davon wenig bis nichts. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz kommentiert die wirtschaftlichen Corona-Folgen. Große Hoffnungen, das Wachstum kräftig anzukurbeln, beruhen darauf, dass verpasster Konsum nachgeholt wird. Einen Teil des verpassten Konsums muss man vielleicht gar nicht nachholen. Stichwort Reisen und Veranstaltungen. Dass 3 von 4 Unternehmen in diesen Branchen befürchten, die Krise nicht zu überstehen, spricht eine deutliche Sprache.
Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute, dann mit Petra Enzminger am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.